Das Glück der Abgeschiedenheit. Liebe Brüder und Schwestern, wie Sie wissen, hat die Lehre des Buddha ein durchaus praktisches Ziel. Sie will uns glücklich machen, wirklich glücklich. So glücklich, dass man sie gerade so die Religion des Glücks wie die des Leidens nennen könnte. Das ist gewiss eine angenehm in die Ohren klingende, ja eine verlockende Botschaft. Und doch sieht sich jeder von uns, sobald er den anderen diese Glücksbotschaft bringen will, mit großen Augen angesehen, ja belächelt, wenn nicht gar geflohen. So kommt es, dass der Buddha-Jünger sich in dem Getriebe des Lebens bald vereinsamt fühlt, vielleicht sogar innerhalb seines eigenen Familienkreises, in dem auch er das Wort des Nazareners erfahren muss. Des Menschen Hausgenossen werden seine Feinde sein. Diese Isolierung aber können die wenigsten auf die Dauer ertragen. Und so lassen sie das Juwel der Buddha-Lehre widerfahren, um den verlorenen Anschluss an das brandende Leben wieder zu gewinnen, um auch wieder einer unter den vielen zu sein. Es ist das auch die große Gefahr, die Ihnen, meine lieben Freunde, ständig droht. Sofern Sie es mit der Buddha-Lehre wirklich ernst meinen und nach ihr zu leben trachten, mögen Sie selbst diese Gefahr auch noch nicht sehen. Denn dauernde Vereinsamung ist etwas, dem nur ganz große und hochstehende Menschen gewachsen sind. Schwer ist es, Upali in waldeinsamen, abgelegenen Behausungen zu wohnen, schwer die Abgeschiedenheit zu ertragen und sich in dieser wohlzufühlen. Wenn ein Mönch in seiner Einsamkeit keine Konzentration erreicht, so ergreifen gleichsam die Wälder von seinem Geiste Besitz. Wer da, ohne die Konzentration erreicht zu haben, im Wald, in waldeinsamen, abgelegenen Behausungen leben wollte, der hätte zu erwarten, dass er dort entweder untergehen oder in Verwirrung geraten würde. Da ist Upali ein großer Teich und ein Waldelefant von 7 oder 8 Fuß Höhe käme heran und denkt, ich will in diesem Teich steigen und mich an einem Ohren- und Rückenbad ergötzen. Und er steigt in den Teich und ergötzt sich an einem Ohren- und Rückenbad. Wie aber ist das möglich? Weil ein großes Lebewesen, Upali, eben auch in der Tiefe noch Fuß fassen kann. Nun aber kommt ein Häschen oder ein Kätzchen heran und sagt sich, auch ich will in diesen Teich steigen und mich an einem Ohren- und Rückenbad ergötzen. Und das Häschen oder Kätzchen springt in den Teich hinein. In ihm aber würde es untergehen oder in Verwirrung geraten. Und warum das? Weil ein kleines Lebewesen in der Tiefe nicht Fuß fassen kann. Diese mit Bezug auf die körperliche Abgeschiedenheit gesprochenen Worte gelten noch viel mehr von der geistigen Vereinsamung, in die man gerät, je mehr man sich von den Denkgewohnheiten der anderen, insbesondere auch seiner nächsten Umgebung, entfernt, indem unser eigenes Denken eben eine andere, eine uns selbst neue, unseren Mitmenschen vielleicht unerhörte Richtung einschlägt. Eine solche neue, unerhörte Denkrichtung ist aber das Denken in der Richtung der Buddha-Lehre. Daher wird diese denn auch für einen Europäer, der sie auch praktisch zu leben sucht, bald zu einer großen Wüste, einsamer und schrecklicher als die große Wüste Sahara. Deshalb halte ich es für geboten, Ihnen, meine lieben Freunde, darzulegen, dass diese so gefürchtete und in der Tat ja auch so überaus schwer zu ertragende Vereinsamung eben der Weg zum höchsten Glücke ist. Was ist Glück? Wenn Sie einem Menschen sagen, Glück sei Willensbefriedigung, glücklich sei der Mensch also, wenn er das Objekt erreiche, auf das sein Wille, sein Wünschen gehe, so wird er Ihnen das ohne weiteres zugeben. Hiernach sollte man meinen, dass auch die Frage, wie man glücklich werden könne, nicht allzu schwer zu lösen ist. Man verschafft sich eben, wenn nötig, in anhaltendem Kampfe das versprechte Objekt. Und doch gibt es in Wahrheit nur überaus wenige glückliche Menschen auf dem weiten Erdenrund. Einen vollkommen glücklichen gibt es zurzeit ganz sicher auf der Erde überhaupt nicht. Woran liegt das? Ein wirkliches Glück verschafft mir das ersehnte Objekt nur dann, wenn es mich nach seiner Erreichung nicht enttäuscht. Denn sobald ich merke, dass das Objekt die von mir vorausgesetzten Eigenschaften nicht besitzt, sodass ich also eben enttäuscht werde, ist es mit der Glücksempfindung vorbei, ja, tritt an ihre Stelle eine Weheempfindung, also Leid. Das bis dahin gewähnte Glück zerflattert wieder in nichts. Damit aber wird das Problem, wie man glücklich wird, zu einer Sache der Erkenntnis. Um mich vor Enttäuschungen zu schützen, darf ich nicht jedes beliebige Objekt erstreben, das auf den ersten Blick meinen Willen anreizt, sondern ich muss, bevor ich mich einen Einfluss auf meinen Empfindungsbereich gestatte, zu erkennen suchen, ob es nicht mir zunächst noch verborgene Eigenschaften in sich trägt, die mich im Falle ihres späteren Offenbarwerdens unweigerlich enttäuschen und damit mein vermeintliches Glück als Illusion erscheinen lassen. Daraus folgt also, dass, wenn die Menschen das Glück nicht finden, sondern sich im Gegenteil immer wieder ins Unglück verstrickt sehen, das letzten Endes nur in der mangelnden Erkenntnis, in der mangelnden Durchschauung des glückverheißenden Objektes liegt. Auf die rechte Erkenntnis kommt es also auch hier im Grunde nur an. Und weil so die ganze Glücksfrage eine Sache der Erkenntnis ist, deshalb ist ohne weiteres klar, warum das Glücksstreben der Menschen so radikal verschieden ist. Was dem einen als die höchste Lust erscheint, verachtet der andere. Oder, um drastisch zu reden, was dem einen Sinn Uhl ist, das ist dem anderen Sinn Nachtigall. Der eine erkennt eben als schön, was der andere für hässlich findet. Der eine geht an etwas als wertlos vorüber, was dem anderen erhaben wird. Weiter steht damit aber auch fest, warum die Menschen nicht glücklich werden können. Weil ihr Erkenntnisvermögen, speziell ihre Urteilskraft, gemeinhin viel zu schwach ist, die jeweils vor ihrem Willen tretenden Objekte gründlich zu untersuchen und zu durchschauen, inwieweit diese Objekte sie später nicht enttäuschen werden, ja, sie enttäuschen müssen. Ja, die allermeisten Menschen ragen gerade in dieser Richtung nicht oder doch nur wenig über das Tier empor. Das Tier lebt nur in der Gegenwart und für die Gegenwart. Die Zukunft existiert für dasselbe überhaupt nicht. Deshalb geht es auch ganz in den Objekten auf, die gerade seine Gier anregen. Ob in der Zukunft, die doch auch einmal Gegenwart sein wird, Schmerzen und Leiden daraus erwachsen, ist es unfähig zu beurteilen. So stürzen sich auch die meisten Menschen auf alles, was ihnen auf den ersten Blick als begehrenswert erscheint. Dass später fast immer herbe Enttäuschungen sich einstellen, kümmert sie nicht. Denn auch sie leben, ganz wie das Tier, eben auch nur für die Gegenwart. Sagen Sie einem Trinker oder einem leidenschaftlichen Raucher oder einem Ausschweifenden die späteren Folgen seines Tuns voraus. Er wird sie wohl regelmäßig mit der Bemerkung abweisen, dass es ihm ganz gleich sei, ob er später einmal daran zugrunde gehe, wenn er nur jetzt genießen könne. Nur der kleinere Teil der Menschheit hat so viel Erkenntnisfähigkeit, dass er auch die Zukunft mit in Rechnung stellt. Und nur bei einem verschwindenden Teil ist das Erkenntnisvermögen geneigt oder auch nur fähig, bei seiner Jagd nach dem Glück auf die große Zukunft nach dem Tode Rücksicht zu nehmen. Damit ist dann aber auch von selbst eine grundlegende Scheidung der Menschen voneinander gegeben. Eine Scheidung, die viel tiefer greift als zum Beispiel die altindische Unterscheidung nach Kasten oder die moderne nach Bildung und Besitz. Alle diejenigen, welche die gleichen Sinnenobjekte als Glücksgüter betrachten, fühlen sich, eben weil infolge davon ihr Sinnen und Trachten das gleiche ist, trotz aller gesellschaftlichen Schranken zueinander hingezogen und meiden jene, die diese Objekte für wertlos oder gar verwerflich erklären. Und so ist es eigentlich nur selbstverständlich, dass ein Mensch, der in der Erkenntnis so weit fortschreitet, dass ihn die Glücksgüter der anderen nicht mehr reizen, er sich vielmehr ein höheres Ziel steckt, eben deshalb die Brücke abbricht, die ihn bisher mit diesen anderen verband, dass er sich also isoliert und eben deshalb verunsichert. Ja, in dieser Steigerung der Erkenntnis über die Durchschnittserkenntnis und der dadurch bedingten Isolierung und Vereinsamung liegt geradezu ein Kriterium dafür, dass man auf dem rechten Weg ist. Wer mit der Unbeliebtheit, ja vielleicht sogar der Anfeindung, die er aus solchem Grunde, vielleicht sogar von seiner nächsten Umgebung erfährt, nicht fertig zu werden vermag, der vermag eben deshalb den Weg zum Erhabenen, zum Hohen, vermag den Weg zum wahren Glück nicht zu gehen. Was klagst du über Feinde? Sollten solche je werden deine Freunde, denen das Wesen, wie du bist, im Stillen ein ewiger Vorwurf ist? Über diese Vereinsamung darf man so wenig unglücklich sein, dass einem sogar die Pflicht erwächst, mit Menschen mit tieferen sittlichen Anschauungen, als man sie selber hat, überhaupt nicht in näheren Verkehr zu treten, sondern hier direkt das Wort gilt, keep your distance, wahre den Abstand. Es sei denn, dass man sich mit solchen Nebenmenschen nur aus Liebe und Mitleid, um auch sie zu höherer Sittlichkeit emporzuführen, einlässt. Mit welchen Menschen, aber ihr Jünger, soll man nicht umgehen, nicht verkehren, nicht Gesellschaft pflegen? Da, ihr Jünger, steht ein Mensch tiefer in der Sittlichkeit, tiefer in der Konzentration, tiefer in der Weisheit. Mit einem solchen Menschen, ihr Jünger, soll man nicht umgehen, nicht verkehren, nicht Gesellschaft pflegen, es sei denn aus Liebe und Mitleid. Und warum soll man das nicht? Man soll es aus demselben Grunde nicht, aus dem man gründlich besonnen einen wütenden Elefanten, ein wütendes Pferd, einen wütenden Stier meidet, oder Schlangen flieht, abgeholzten Grund, Dorngestrüpp, Flinten und Klüfte, Pfützen und Sümpfe, Orte, die zum Weilen nicht taugen, Plätze, die zum Wandeln nicht taugen. Wie alt dieses flieht der verständige Mensch auf Menschen, die zum Verkehr nicht taugen und den je zu zerstörenden, wieder in die Tiefe reißenden Einflüssen. Ein solcher Standpunkt wird übrigens nicht nur etwa von Mutter an empfohlen, er ist vielmehr das Produkt der Erfahrung aller Weisen. Denken Sie nur an den großen Diogenes, der am helllichten Tag in Athen mit einer brennenden Laterne umherging und um den Grund gefragt erwiderte, er suche Menschen. Denken Sie an die Worte Voltaires, die Erde wimmle von Menschen, die nicht wert seien, dass man zu ihnen rede. Denken Sie beide an die Worte Giordano Brunos, so viele Menschen, welche auf Erden ein himmlisches Leben genießen wollten, haben wir aus einem Wunder versichert, ich bin geflohen eine lange Zeit und geblieben in der Einsamkeit. An den Ausspruch von Angelus Silesius, Einsamkeit tut Not, doch sei nur nicht gemein. So kannst du überall in einer Wüste sein. Erinnern Sie sich vor allem auf des Preises der Einsamkeit durch Schopenhauer. In der Welt hat man nur die Wahl zwischen Einsamkeit und Gemeinheit. Nur in der Einsamkeit kann jeder er selbst sein. In ihr allein ist Freiheit. Einsamkeit ist eine Quelle des Glücks und der Gemütsruhe. Wir tragen zu lernen sollte ein Hauptstudium sein. Wer zeitig die Einsamkeit lieb gewinnt, hat eine Goldmine erworben. Einsamkeit gewährt den intellektuell hochstehenden Menschen einen zwiefachen Vorteil. Erstens den, mit sich selber zu sein. Und zweitens den, mit anderen zu sein. Jeder liebt oder hasst nach Maßgabe seines inneren Wertes die Einsamkeit. In ihr fühlt der Jämmerliche seine ganze Jämmerlichkeit. In der große Geist seine ganze Größe. Da seufzt der Tropfen Purpur unter der Last seiner armseligen Persönlichkeit, während der Hochbegabte die ödeste Umgebung mit seinen Gedanken belegt. Sie sehen, wer immer zu reiner Erkenntnis über die Nichtigkeit und Erbärmlichkeit des Glücksstrebens des großen Haufens gelangt ist, der hat sich infolge davon auch von denen, die solchen Glück huldigen, abgewandt und sich auf sich selbst zurückgezogen. Diese Konsequenz ergibt sich nun aber im höchsten Maße für den Buddha. Denn der Buddha zeigt uns, dass alle Objekte, die nur immer von einem unserer Sinne treten können und damit auch alle nur möglichen Sinnenfreuden, ob fein oder gemein, vergänglich sind und uns deshalb in ihren Ausgang immer Leiden, überwiegendes Leiden bringen. Das Elend überwiegt. Ganz abgesehen davon, dass uns der Buddha das, was wir speziell unter Sinnenlust verstehen, auch als schmutzig und gemein offen. Wer das einsieht, der verliert eben deshalb auch mehr und mehr das Interesse für weltliche Dinge überhaupt, soweit er sich nicht noch mit ihnen befassen muss. Und wird ein Gespräch über weltlichen Köder geführt, sorgt er nicht auf, leiht kein Gehör, wendet seinen Geist solchen Gesprächen nicht zu, geht mit solchen Menschen nicht um, befreundet sich nicht mit ihnen. Das bedeutet aber, er findet fast niemand mehr, mit dem er ein ihn interessierendes Gespräch führen, mit dem er in engeren Verkehr treten oder sich gar befreunden könnte. Die Buddha-Lehre führt also in dem Maße, als man mit ihr ernst macht, naturgemäß zur fast völligen Isolierung und Vereinsamung. Und weil sie das tut, machen so wenige mit ihr wirklich ernst. Sie können nicht Herr werden über ihren Geselligkeitsdruck. Freilich, damit verzichten sie auch, wie schon einmal gesagt, auf den wahren Glückszustand, in dem es keine Enttäuschungen mehr gibt. Denn dieser Glückszustand gründet eben in der vollendeten, absoluten Einsamkeit, zu dem also die äußere Vereinsamung, in die man beim Wandeln auf dem Buddha-Pfade gerät, nur der notwendige Durchgangspunkt ist. Wer also das wahre Glück gewinnen will, darf über seine allmähliche Vereinsamung so wenig mutlos werden, als einer, der die herrliche Aussicht eines hohen Berggipfels genießen will, sich durch den einsamen Höhenweg, der zu ihm hinaufführt, mutlos machen lassen darf. Hören Sie doch nur, was schon der christliche Meister Eckhart sagt: Wer in seinem eigenen Hause wie fremd und verbannt, elend umhergeht, der wird selig in diesem Land. Dabei wollen Sie bemerken, dass das Wort Elend von Aluland kommt, woraus eben Eliland, Elland, Elend geworden ist. Alu aber heißt fremd, sodass also in Elend wandeln bedeutet in fremden Lande wandeln. So abgrundtief erweist sich auch hier wieder der sprachbildende Jesus. Weil aber der Buddha ein noch höheres Glück als Meister Eckhart kennt, deshalb führt er zu einer noch größeren Vereinsamung. Man muss nicht bloß in seinem eigenen Hause wie Fremden verbannen und hergehen. Man muss sich auch Fremden verbannen in seinem eigenen Leibe. Ja, in seiner ganzen Persönlichkeit, in ihrem Empfinden, Wahrnehmen und Denken vorkommen. Denn, wie Sie wissen, zu dieser vollkommenen, absoluten Vereinsamung führt ja eben die Verwirklichung des Anatta-Gedankens zu sich. Ist doch nach ihm unser eigener Leib nur ein Gefängnis, in das wir uns eingesperrt sehen? Und wird man doch, wenn man sich von diesem Leib und damit zugleich von seiner gesamten Persönlichkeit für immer loslöst, von einer ungeheuren Würde befreit, von der man überhaupt erst dann von Glück reden kann. Bin ich aber von dieser Würde befreit, dann bin ich von allen Leiden überhaupt befreit. Denn was sollte, so fragt schon Lao Tse, den noch quälen oder beunruhigen, der keinen Leib mehr hat? Kann mich aber durchaus nichts mehr beunruhigen. Also keine Krankheit, kein Alter, kein Tod, kein unerfüllter Wunsch mehr, ja überhaupt kein Wunsch mehr. Habe ich mich also auf den selbsteigenen Zustand meines wahren Wesens zurückgezogen, dann werde ich auch in die Ewigkeit entrückt und Sonderschranke in der lauteren Stilligkeit und Einigkeit dieses meines selbsteigenen Wesens, dessen ganze innere Harmonie und Selbstgenügsamkeit und damit den einzigen wahren Glückszustand erfahren. Die wahrhaft Erlösten, die hindurchgekommen sind durch den Strom der Sinnenbande, haben die unerschütterliche Seligkeit errungen. Nunmehr werden sie vielleicht auch den engen Zusammenhang zwischen der Vereinsamung, die über den Buddha-Jünger kommt, ja kommen soll, kommen muss, mit dem wahren Glück begreifen. Die Einsamkeit ist in Wahrheit der allein angemessene, also natürliche Zustand eines jeden. Sie setzt ihn wieder ein als den ersten Adam in das ursprüngliche, echte Glück. Freilich, bloße Beschreibungen der Art des wahren Glücks genügen nicht. Man muss die Seligkeit der Loslösung, der Isolierung, der Einsamkeit auch an sich erfahren, um die Erhabenheit dieses Glückszustandes gegenüber den gemeinen, kotigen Sinnen wohl zu begreifen. Wer da nicht nahegeto wie ich jenes Wohlbefindens teilhaftig wird, dass die Entsagung, die Loslösung, der Friede mit sich bringt, den möchte es freilich nach den kotigen, fauligen Sinnen wohl gelüsten. Und der Buddha-Weg ist derart, dass man jenes wahre Wohlbefinden schon gar bald nach dem ernsthaften Beschreiten dieses Weges mehr und mehr auch leibhaftig an sich erfährt, womit sich dann ganz von selber Ekel vor den Sinnenfreuden einstellt, die noch niemanden auch nur einen halben Tag oder eine halbe Nacht wirklich glücklich gemacht haben. Was meint ihr, ihr sagt ja, möchte wohl ein Mann, der Tag für Tag 100 oder 1000 Taler einnimmt und das jedes Mal Eingenommene sich zurücklegt, bei einem Lebensalter von 100 Jahren sich nicht ein gewaltiges Vermögen erwerben? Gewiss, Herr. Da möchte aber nun wohl jener Mann infolge und aufgrund seiner Schätze, auf seine Schätze sich schützend, auch nur einen einzigen Tag oder eine einzige Nacht oder einen halben Tag oder eine halbe Nacht im Gefühle vollkommenen Wohlbefindens zu verweilen? Das wohl nicht. Und warum nicht? Vergänglich, o Herr, sind ja die Sinnen Dinge, eitel, trügerisch, dem Zerfall unterworfen. Mein Jünger aber, sagt ja, der da 10 Jahre strebsam, eifrig, entschlossen, nach meinen Weisungen lebt, vermag selbst 100 Jahre, oder 100 mal 100 Jahre, oder 100 mal 1000 Jahre, oder 100 mal 100.000 Jahre im Gefühl des vollkommenen Wohlbefindens zu verweilen. Sei es um die 10 Jahre. Mein Jünger, der dann 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 oder 2 Jahre oder ein Jahr strebsam, eifrig, entschlossen nach meinen Weisungen lebt, vermag selbst 100 Jahre oder 100 mal 100 Jahre oder 100 mal 1000 Jahre oder 100 mal 100.000 Jahre im Gefühl des vollkommenen Wohlbefindens zu vermeiden. Schade ist es um euch, sagt er. Schlecht trifft es sich für euch, dass ihr bei einem so von Sorge und Tod bedrohten Leben nur bisweilen den achtbändigen Uposatha-Tag beachtet, bisweilen aber nicht. Von heute aber, Herr, wollen wir den achtfältigen Uposatha-Tag betreulich einhalten. Wie aber dringt man stufenweise zum höchsten, todlosen Glückszustand vollendeter Abgeschiedenheit vor? Der Buddha schildert uns diese Stufen in unermüdlicher Wiederholung immer wieder. Sie kennen sie auch bereits. Gleichwohl will ich sie von neuem kurz an ihrem Geist vorüberziehen lassen. Denn zwischen Kennen und Kennen ist ein gewaltiger Unterschied. Etwas anderes ist es, ob ich diese Stufen nur abstrakt im Kopf habe und etwas anderes, die sich in ihrer beseligenden Erhabenheit lebendig und anschaulich vorstellen zu können. Nur diese letztere Erkenntnis stachelt und peitscht den Geist zum Handeln an, an welchem allein man wieder sieht, ob eine Erkenntnis eine wirkliche, das heißt eben eine das Handeln bestimmende Erkenntnis ist. Die Tat zeigt mir den Ton, die Tat zeigt mir den Wein. Die erste Stufe ist die Sittenreinheit. Das ist also das peinlich genaue Einhalten der fünf Silas, verbunden mit einem Verhalten auch im Übrigen, wie es von den Weisen empfohlen wird, wie es dem Heiligen lieb ist, nämlich einem gesamten Verhalten, das zu einem konzentrierten Denken führt oder zu einem Denken, das alles jeden Augenblick im Lichte der Buddha-Lehre, also speziell unter dem Gesichtspunkte der drei Merkmale, vergänglich, deshalb leidbringend, deshalb mir unangemessen betrachtet. Diese erste Stufe ist das eigentliche Ziel unserer Loge. Man hat die Gebote auf sich genommen und müht sich, ihnen nachzuleben, wobei man auch in kleinen Verfehlungen eine Gefahr erblickt. Wer auf dieser Stufe mit wirklichem, nicht bloß eingebildetem Erfolge wandelt, wer also nicht bloß keines der fünf Silas mehr ernsthaft verletzt, sondern wer überdies seinen Geist durch keine groben Regungen, die das abgeklärte, lehrgemäße Denken stören könnten, mehr verwirren und trüben lässt. Von dem sagt der Buddha, ein solcher Jünger sieht auf keiner Seite mehr Gefahr, weil er ja durch seine Sittenreinheit gerüstet ist, gerade wie ein König aus adeligem Geschlechte, der der Salbung teilhaftig geworden ist und seine Gegner niedergeworfen hat, auf keiner Seite mehr Gefahren sieht, weil er ja seine Gegner niedergeworfen hat. Beachten Sie wohl, wie hier der im Sinne des Buddha sittliche Mensch mit einem adeligen König verglichen wird. Ausgestattet mit diesem hohen Schatz der Sittenreinheit, empfindet er in seinem Innern ein ungetrübtes, fleckenloses Glück. Haben Sie wohl schon einmal dieses Glück der Sittenreinheit ganz an sich erfahren? Wohl kaum. Denn sonst würden Sie gewiss nicht mehr über Isolierung und Vereinsamung klagen, sondern umgekehrt alle Gesellschaft als lästige Last fliehen. Würden, um ein anderes Butterwort zu gebrauchen, fröhlich und heiter in der Vereinsamung wandeln. Gibt Ihnen diese Vereinsamung doch eben die Gelegenheit, das fleckenlose Glück eines Lebens in Sittenreinheit ständig auszukosten. Manche von Ihnen werden sich dieses Glück noch nicht einmal vorstellen können. Es handelt sich nämlich nicht darum, dass man die Vorschriften der Sittenreinheit rein formell beobachtet, so wie etwa ein Christ die Gebote seines Gottes befolgt, ohne dass er den Zweck und Sinn derselben einsieht, sondern das Leben in sittlicher Zucht muss der Ausfluss der Erfassung des Anatta-Gedankens, muss also dessen wunderbare Wirkung sein. Diesen Anatta-Gedanken muss man also erst einmal begriffen haben, wenn man das Glück der Sittenreinheit erfahren will. Und dann muss gerade dieser Anatta-Gedanke, der stete bewusste Leitstern für das Wandeln in Sittenreinheit sein, sodass wir in dieser eben jenen verwirklichen und so seine Wahrheit leibhaftig an uns erfahren. Das will sagen, indem man mit der Zeit zur vollendeten Sittenreinheit gelangt, hat man eben dadurch seine bisherigen Triebe und Begehrungen, soweit sie mit den Vorschriften der Sittenreinheit im Widerspruch stehen, überwunden und hat damit das im gesamten Abendlande für unmöglich gehaltene Unternehmen vollbracht, eine radikale Charakteränderung aus eigener Kraft und durch eigene Tat, ohne die Hilfe eines Gottes herbeizuführen, womit man dann weiterhin von einem erheblichen Teil seiner bisherigen Persönlichkeit, und zwar gerade dem am schwersten zu überkommenden gemeinen Teil derselben, der immer frei geworden ist. So schaut man dann insoweit die Wahrheit des Anatta-Gedankens. Das gehört mir nicht. Das war ich nicht. Das war nicht mein Selbst. Von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mensch, dessen Körper von Würmern, etwa Trichinen, durchsetzt und zerfressen wäre, die Wahrheit seiner Genesung von Angesicht zu Angesicht schauen würde, wenn er diese Würmer aus seinem Körper entfernt, tot vor sich am Boden liegen sähe. Dabei wird einem zugleich so wohl und so behaglich, wie einem solchen von einer entsetzlichen, scheinbar hoffnungslosen Krankheit befallenen, nun aber genesenen Mann. Doch nicht bloß das. Wer den Anatta-Gedanken in dieser Weise, in seinem grundlegenden Teil verwirklicht, der und erst der wird nie und unter keinen Umständen mehr an ihm irre werden. Dem und erst in dem steigt eben deshalb die unerschütterliche Gewissheit auf, dass er der höchsten Erlösung nicht mehr verlustig gehen werde, nie wieder hinabsinken werde zu den Orten der Pein, den verstoßenen Daseinsarten, der Gespenster, Tier- oder Höllenreiche, dass er kurz ein vollendeter Sotapanno geworden ist, der in längsten 7 Existenzen in den überweltlichen Frieden Nirvanas untertauchen wird. Vielleicht begreifen Sie nun auch einigermaßen, dass es einem solchen Helden, der den größten Ansturm Maros des Bösen besiegt hat und nun die Wonne dieses Sieges genießt, wie ein anderes Buddha-Wort lautet, in tiefster Seele widerstrebt, aus der von ihm erreichten Höhe wieder hinunterzusteigen zum Heer der Alltagsmenschen, dass ihm vielmehr diese Einsamkeit zum höchsten Gute ist. Hat er doch die gleiche Erfahrung gemacht wie jener Mönch, der da sagt, allein lebt man wie Brahma. Zu zweit wie ein Gott, zu dritt wie ein Dorf. Was darüber ist, ist Kriegsgeschrei. Deshalb sagt ja auch der Meister selbst, wenn ich alleine auf der Landstraße wandere und niemanden vor mir und niemanden hinter mir sehe, dann fühle ich mich wohl. Und hätte ich dieses Alleinsein auch nur beim Entleeren von Kohlen drin. Mein Gemüt neigt sich zur Einsamkeit, beugt sich zur Einsamkeit, senkt sich zur Einsamkeit. Das ist aber nur die erste, wenn auch, wie schon erwähnt, grundlegende Stufe zum Aufstieg zu Nibbanas einsamer Herrlichkeit. Immer größer wird die Loslösung von der Welt und damit natürlich auch von allen Menschen und damit auch die Seligkeit der Vereinsamung. Je mehr man die höheren Stufen erklimmt, die die weitere Verwirklichung des Anatta-Gedankens in der Folge hat. Über das ungetrübte, fleckenlose Glück der erlesenen Sinnesübelung hinweg erreicht man die gewaltige Freiheit des jederzeit klar bewussten Handelns. Man kann mit seinem Bewusstsein jeweils ganz in dem Akt aufgehen, den man gerade vornimmt. Wenn man beispielsweise isst, beschäftigt man sich im Geiste nur, natürlich im Sinne der Buddha-Lehre, mit diesem Essen. Wenn man spazieren geht, kann man sich ausschließlich, eventuell stundenlang, in die Beobachtung und Betrachtung des Gehens versenken, ohne dass irgendwelcher andere Gedanke uns hierin schlürft. Aller Drang, alles Wünschen, wodurch der Geist in eine andere Richtung gelenkt würde, ist zur Ruhe gekommen. Merken Sie, in welch völliger, durchaus auf sich selbst beschränkter Einsamkeit ein solcher Mensch dahin wandelt? Und sollte es sich auch im dichtesten Menschengewühl bewegen? Mag ein also lebender Mönch Migajala auch unter einer Schar von Mönchen wandeln, von Anhängern und Anhängerinnen, von Fürsten und fürstlichen Ministern, von Sektenführern und Sektenangehörigen, so wird er doch ein Einsiedler genannt. Und warum das? Den Drang seinen Genossen hat er entlassen. Deshalb wird er ein Einsiedler genannt. Damit ist man an das Tor der Versenkung angelangt. Sie wissen es bereits, in welch überschwänglicher Weise der Buddha die Seligkeit dieser Versenkungen preist. Gleich wie ein See mit unterirdischer Quelle, in dem sich kein Bach von Osten oder von Westen, von Norden oder Süden ergösse, keine Wolke entlüde, sondern nur die kühle Quelle des Grundes emporwellte, und diesen See völlig durchdrängte, erfüllte und sättigte, sodass nicht der kleinste Teil des Sees von kühlem Wasser ungesättigt bliebe. Ebenso auch durchdringend und durchtränkt erfüllt und sättigt der Mönch diesen Leib da mit jener seligen Heiterkeit, wie sie aus einem konzentrierten Geist entspringt, sodass nicht der kleinste Teil seines Körpers von dieser seligen Heiterkeit ungesättigt bleibt. Das aber, großer König, ist ein schon hingegen sich einstellender Lohn des religiösen Ringens, vortrefflicher noch und erlesener, als es der frühere war. Doch auch diese Versenkungen sind noch nicht das Höchste. Über sie hinaus erhebt sich in der tiefen Stille, in der der Jünger verweilt, die ganze Reinheit der anschaulichen Erkenntnis der Bestandteile seiner Persönlichkeit. Wohlgemerkt, er schaut sich. Er schaut. Das ist mein Leib, der gestaltet aus den vier Hauptelementen entstanden, von Vater und Mutter gezeugt, der Auflösung, dem Untergang, der Zerstörung verfallen ist. Das aber ist mein Bewusstsein, daran gebunden, daran geknüpft. Gleich wie etwa großer König, wenn da ein Edelstein wäre, klar, durchsichtig, und ein Faden wäre durch ihn gezogen, ein blauer oder ein gelber, ein roter oder ein weißer oder ein grauer, und es betrachtete ein scharfsehender Mann diesen vor ihm liegenden Edelstein. Ebenso großer König schaut der Mönch, das ist mein Leib, der gestaltet, aus den vier Hauptelementen entstanden, von Vater und Mutter gezeugt, der Auflösung, dem Untergang, der Zerstörung verfallen ist. Und das ist mein Bewusstsein, daran gebunden, daran geknüpft. Das aber, großer König, ist ein schon hienieden sich einstellender Lohn des religiösen Ringens, vortrefflicher noch und erlesener, als es der frühere war. In dieser Durchschauung seiner Persönlichkeit, die erst hier eine vollkommene wird, wird der so weit vorgeschrittene Jünger auf der Völkerherrscher. Ja, weil damit auch die Schranken fallen, die ihn bisher an seine Persönlichkeit gebunden haben, so kann sich nunmehr auch die Allmacht seines Wesens entfalten. Er lässt aus diesem Leibe seinen aus Denkstoff bestehenden Astralleib hervorgehen, mit allen Gliedern begabt, sinnfällig, gerade so wie ein Mann aus einem Rohr den Halm herauszieht und sich sagt, das ist das Rohr, das ist der Halm. Aus dem Rohre habe ich den Halm herausgezogen. Oder wie wenn er sein Schwert aus der Scheibe zieht und sich sagt, das ist das Schwert, das ist die Scheibe. Aus der Scheibe habe ich das Schwert herausgezogen. Das aber, großer König, ist einzig schon hienieden einstellender Lohn des religiösen Ringens, vortrefflicher noch und erlesener, als es der frühere war. Und weiter richtet er seinen Geist auf den magischen Machtbereich. Aus einer Person, die er ist, wird er zu vielen Personen und aus der Vielheit wieder zu einer einzigen. Bald wird er sichtbar, bald verschwindet er. Ungehemmt geht er durch Wände, Wälle, Berge, als wären sie leere Luft. Er taucht in die Erde ein und wieder aus ihr hervor, als wäre sie Wasser. Und aus dem Wasser wandelt er, ohne unterzusinken, wie auf dem Erdboden. Er schwebt auf gekreuzten Beinen, sitzend durch die Luft, wie ein beschwingter Vogel. Die beiden so mächtigen und so gewaltigen Himmelskörper, Mond und Sonne, fasst er mit der Hand an und berührt sie. Und in körperlicher Gestalt vermag er sich in die Brahma-Welt zu erheben. Wie ein tüchtiger Töpfer oder Töpfergeselle aus gut zubereiteten Ton, Gefäße formt und vollendet, von welcher Form immer es ihm beliebt. Wie ein geschickter Elfenbeinschnitzer aus dem wohlpolierten Elfenbein Dinge herausschneidet und vollendet, wie immer es ihm beliebt. Wie ein geschickter Goldschmied oder Goldschmiedgeselle aus dem wohl zubereiteten Gold Gegenstände formt und vollendet, wie immer es ihm beliebt. Gerade so wendet mein Mönch seinen Geist, wenn er konzentriert ist, auf den magischen Machtbereich. Auch das, großer König, ist ein schon in jedem sich einstellender Lohn des religiösen Ringens, vortrefflicher noch und erlesener, als es der frühere war. Weiter sodann richtet er seinen Geist auf die Entwicklung des himmlischen Ohrs. Mit diesem geklärten göttlichen Ohr, das das menschliche weit übertrifft, vernimmt er beiderlei Arten der Töne, die der Götterwelt und die der Menschenwelt aus der Ferne so gut wie aus der Nähe. Wie jemand, großer König, der unterwegs auf der Landstraße ist und den Schall einer Pauke oder einer Trommel, eines Tamburins oder Gongs hört, so hört mein Mönch mit seinem geklärten göttlichen Ohr die Töne der Götterwelt und der Menschenwelt aus der Ferne so gut wie aus der Nähe. Auch das, großer König, ist ein schon hienieden sich einstellender Lohn des religiösen Ringens, vortrefflicher noch und erlesener, als es der frühere war. Weiter so dann richtet er seinen Geist auch auf das Durchschauen des Geistes der anderen. Er durchschaut einen von Leidenschaft erfüllten Geist als voller Leidenschaft, einen leidenschaftsfreien Geist als frei von Leidenschaft, einen von Hass erfüllten Geist als von Hass erfüllt, einen hasslosen Geist als frei von Hass, einen verblendeten Geist als verblendet, einen verblendungsfreien Geist als frei von Verblendung, einen konzentrierten Geist als konzentriert, einen zerfahrenen Geist als zerfahren, einen edlen Geist als edel, einen gemeinen Geist als gemein, einen erlösten Geist als erlöst, einen noch an die Welt gefesselten Geist als gefesselt, wie ein Weib oder ein Jüngling, die sich gern schön sehen in einem reinen, hellen Spiegel oder in einem Gefäß mit klarem Wasser prüfen, das Spiegelbild des eigenen Antlitzes betrachten, und wenn es rein von Flecken ist, seine Fleckenlosigkeit schauen. Wenn es aber einen Flecken aufweist, diese Flecken wahrnehmen. Ebenso durchschaut mein Jünger den Geist der anderen. Auch das, großer König, ist ein schon hienieden, sich einstellender Lohn des religiösen Ringens, vortrefflicher noch und erlesener als der frühere. Weiter so dann richtet er seinen Geist auf die Erinnerung früherer Daseinsformen. Er erinnert sich zunächst an ein früheres Leben, dann an 2 Leben, an 5 Leben, an 10 Leben, an 50 Leben, dann an 100 Leben, dann an 1000 Leben, dann an 100.000 Leben, dann an die Zeiten während mancher Weltenentstehungen, dann an die Zeiten während mancher Weltenvergehungen. Dort war ich, jenen Namen hatte ich, dort gestorben wurde ich, anderswo wiedergeboren. Da war ich alsdann, hatte diesen neuen Namen, gehörte dieser Familie an, dies war mein Stand, dies mein Beruf. Solches Wohl und Wehe habe ich erfahren, so war mein Lebensende. Da gestorben wurde ich hier wiedergeboren. So erinnert er sich gar mancher seiner früheren Daseinsformen, mit jeden eigentümlichen Merkmalen, mit jeden eigenartigen Beziehungen. Es ist, großer König, wie wenn jemand aus einem Heimatdorf nach einem anderen Dorfe geht, und da wieder zu einem anderen, von dort wieder zu einem anderen, und dann wieder in sein Heimatdorf zurückkehrt. Und als dann bei sich denkt, ich kam aus meinem Heimatdorf in das und das Dorf, da stand ich, da sprach und schwieg ich, unter den und den Umständen, und da kam ich dann nach jenem Dorf, da stand ich, da sprach und schwieg ich unter den und jenen Umständen, und dann bin ich wieder zu meinem Heimatdorf zurückgekehrt. Ebenso erinnert sich mein Jünger an manche verschiedener Daseinsformen. Auch das, großer König, ist ein schon hienieden sich einstellender Lohn des religiösen Ringens, vortrefflicher noch und erlesener, als es der frühere war. Weiter so dann schaut mein Jünger das Sterben und Wiedergeboren der anderen Wesen. Er erkennt die Gemeinen und die Edlen, erkennt die zur Schönheit, erkennt die zur Hässlichkeit gehen, zu Glück oder zu Unglück, je nach ihren Werken, die sie vollbracht haben. Diese Wesen sind behaftet mit Bösem, das in Taten, Worten und Gedanken begangen haben. Sie schmähen das Heilige, hegen falsche Anschauungen und beladen sich mit bösen Taten, wie sie aus falschen Anschauungen entspringen. Sie gelangen beim Zerbrechen des Körpers nach dem Tode in unglückliche, leidvolle Zustände, auf den Abweg in die Hölle. Diese Wesen aber sind reich an Verdienst, dass sie sich in Taten, Worten und Gedanken erworben haben. Sie schmähen nicht das Heilige, hatten rechte Anschauungen und vollbrachten ein gutes Karma, wie es aus den rechten Anschauungen entspringt. Sie gelangen bei der Auflösung des Körpers nach dem Tode in glückliche Zustände, in himmlische Welt. So schaut mein Jünger das Sterben und Wiedergeboren der anderen Wesen, der Gemeinen und der Edlen, derjenigen, die zur Schönheit und derjenigen, die zur Hässlichkeit gehen, zu Glück oder Unglück, je nach den Werken, die sie vollbracht haben. Es ist, großer König, wie wenn man auf dem Söller eines Hauses, das mitten in der Stadt auf einem Platz emporragt, ein scharfsehender Mann steht und sieht, wie manche Menschen in ein Haus hineingehen, manche herauskommen, manche auf der Straße sich bewegen, manche mitten auf dem Platze sitzen und er denkt, die da gehen in das Haus hinein, die kommen wieder heraus, die da bewegen sich auf der Straße und die da sitzen mitten auf dem Platz. Ebenso überschaut mein Jünger das Sterben und Wiedergeboren werden der Wesen, je nach den Werken, die sie vollbracht haben. Auch das, großer König, ist ein schon hienieden sich einstellender Lohn des religiösen Ringens, vortrefflicher noch und erlesener, als es der frühere war. Und nun kommt der einsam den Höhenweg des Buddha wandelnde auf den Gipfel. Das ist das Leiden, erkennt er der Wirklichkeit gemäß. Das ist die Entstehung des Leidens, erkennt er der Wirklichkeit gemäß. Das ist die Vernichtung des Leidens, erkennt er der Wirklichkeit gemäß. Das ist der Weg zur Vernichtung des Leidens, erkennt er der Wirklichkeit gemäß. Das sind die Einflüsse, erkennt er der Wirklichkeit gemäß. Das ist die Entstehung der Einflüsse, erkennt er der Wirklichkeit gemäß. Das ist die Vernichtung der Einflüsse, erkennt er der Wirklichkeit gemäß. Das ist der zur Vernichtung der Einflüsse führende Pfad, erkennt er der Wirklichkeit gemäß. Also erkennend, also schauend, wird sein Geist befreit von den Einflüssen sinnlichen Begehrens, befreit von den Einflüssen der Gier nach Werden, befreit von den Einflüssen des Nichtwissens. In dem so Erlösten steigt das Wissen von seiner Erlösung auf. Erlöst bin ich. Aufgehört hat für mich die Wiedergeburt. Vollendet ist der heilige Wandel. Getan habe ich, was mir zu tun oblag. Ich habe nichts mehr mit dieser Ordnung der Dinge gemein, erkennt er. Es ist wie mit einem Gebirgsee mit reinem, klaren Wasser. Ein scharfsehender Mann, der am Ufer steht, sieht in ihm die Muscheln, das Geröll und den Steinschutt und den Schwarm der Fische, wie sie umherschwimmen oder stille stehen, und er denkt bei sich, da ist dieser See mit reinem, klarem Wasser, und in ihm sind diese Muscheln, dieses Geröll und dieser Steinschutt, und diese Fische schwimmen darin umher und stehen still. Ebenso schaut der Mönch. Das ist das Leiden. Das ist die Entstehung des Leidens. Das ist die Vernichtung des Leidens. Das ist der Weg zur Vernichtung des Leidens und ist restlos erlöst. Auch das, großer König, ist ein schon hienieden sich einstellender Lohn des religiösen Ringens, vortrefflicher noch und erlesener, als es der frühere war, ja vortrefflicher und erhabener, als es alle übrigen sind. Einen anderen Lohn des religiösen Ringens, der über diesen hinausreichte und erlesener wäre, gibt es nicht. Denn nunmehr hat sich der Buddha-Jünger völlig von seiner Persönlichkeit und damit von der ganzen Welt und damit von allem, was ihm fürderhin noch Leiden bringen könnte, losgelöst. Nun kann er mit seinem unergründlichen Wesen auf ewig hineinsinken in das Reich der Wesenheiten, in die höchste von allem Werden freie, und deshalb unbewegliche Wirklichkeit in die Nibbana-Sphäre oder, um in abendländischer Sprache zu sprechen, in den Bereich des Göttlichen als in seine ewige Heimat. Wer denn einigermaßen diesem gewaltigen Aufstieg, der seinen Ausgangspunkt in der Sittenreinheit nimmt, bis hinauf zum schwindelnden Höhe des überweltlichen Gipfels mit seinem geistigen Auge zu folgen vermag, sollte nicht überwältigt werden von der Majestät dieses einsamen Buddha-Weges? Wo ist eine Religion oder wo ist eine Philosophie, die solche Ziele setzte und den klar sichtbaren Weg zu ihnen zeigte? Freilich werden sie einwenden. Das sind allerdings unerhörte Ziele, aber eben deshalb kommen sie für mich wohl kaum in Betracht. Denn ich fühle mich ja kaum fähig, die erste Stufe, die Sittenreinheit, zu verwirklichen. Wie sollte ich da jene geistigen und sittlichen Hochgebirge, die du uns vorgeführt hast, und wie sollte ich gar das noch über diesen thronenden Massiv des Nibbana erklimmen können? Doch diese Verzagtheit wäre nicht am Platze. Freilich ist wohl keiner von uns in der Lage oder auch nur fähig, diesen ganzen, alles je gehörte, weit übertreffenden Aufstieg noch in diesem, seinem gegenwärtigen Leben zu vollziehen.
Aber das ist ja auch gar nicht nötig. Wir haben ja Zeit. Können wir doch den Aufstieg auf 7 Existenzen verteilen. Nötig ist nur, dass wir noch in unserem gegenwärtigen Leben die erste und gefährlichste Staffel gewinnen, nämlich eben die Staffel der Sittenreinheit. Haben wir sie bis zu unserem Tode gewonnen, sind wir also Sotapannos geworden, dann haben wir die unerschütterliche Gewissheit, dass wir nach unserem Tode als Mensch oder als Himmelswesen und zugleich im Bannkreis der Buddha-Lehre und mit folgenden 5 Eigenschaften, die ja eben das Erbe unseres jetzigen Ringens bilden werden, ausgestattet, wiedergeboren werden. Wir werden von allem Anfang an ein unerschütterliches Vertrauen zum Erwachten unserer Lehre besitzen. Wir werden einen gesunden, einen kräftigen Körper haben. Unsere Säfte werden gleichmäßig gemischt sein, weder zu kühl noch zu heiß, den mittleren Kampf zu bestehen. Dann werden wir gerade und offene Menschen sein, keine Heuchler, keine Gleisner. Wir werden Kraft und Energie in das neue Leben mitbringen, um unheilsame Dinge zu verleugnen und heilsame Dinge zu erwerben. Wir werden klug und scharfsinnig sein, begabt mit der Weisheit, die überall das Entstehen und Vergehen sieht. Mit diesen 5 Kampfeseigenschaften werden wir so sicher ausgerüstet sein, als wir ja als Sotapannas die Garantie haben werden, die höchste Erlösung zu erreichen. Und als das nur mit diesen 5 Kampfeseigenschaften möglich ist, wie der Erwachte ausdrücklich lehrt. Und so werden auch wir nach und nach in der kurzen Spanne von 7 Existenzen den dargelegten, unvergleichlichen Höhenweg bis zum Gipfel durchwandern. Und an dieser Lehre gehen die Menschen achtlos vorüber, um den widersinnigsten religiösen Dogmen anzuhören. Freilich, auch der Grund hierfür ist nicht schwer einzusehen. Gleiches wird nur von Gleichem erkannt, also auch Edles nur von Edlen. Kant sagt, 2 Dinge werden stets das Staunen, die Bewunderung jedes denkenden Menschen erregen, der gestirnte Himmel über uns und das Gewissen in uns. Wer schaut aber heutzutage noch voll Staunen und Bewunderung zum nächtlichen gestirnten Himmel empor? Fast schaut überhaupt niemand mehr zum Himmel empor, sondern sie sind schon so stumpf geworden wie das Tier, für das der Himmel ja auch nicht existiert, sondern das seinen Blick nur auf die Erde als den Brennpunkt seiner Triebe gerichtet hält. Und wer lauscht heutzutage gar noch voll Staunen und Bewunderung auf die Stimme seines Gewissens? Macht man sich doch vielmehr bereits über dieses Gewissen als Pfaffentrug heute lustig. Wie viele denkende Menschen im Sinne Kants gibt es also überhaupt noch? Nun ist aber die Buddha-Lehre noch viel gewaltiger als der gestirnte Himmel. Und noch viel gewaltiger als die Stimme unseres Gewissens. Denn sie deckt die hinter der Erscheinungswelt thronende absolute Wirklichkeit in Nibbana-Sphäre auf, aus der auch der gestirnte Himmel hervorgequollen ist und aus der auch die Stimme unseres Gewissens heraufdringt, die uns wieder in diese absolute Wirklichkeit zurückführen will, wozu die Buddha-Lehre gleichzeitig den deutlich sichtbaren Weg zeigt. Sie ist also für den Kenner das Herrlichste, was es überhaupt in der geoffenbarten Welt gibt. Gleich wie etwa verehrt ein Mensch, der sich an den wohlschmeckenden Dingen satt gegessen hat, nicht mehr nach den anderen weniger schmackhaften Dingen verlangt, ebenso auch kann, wer einmal jenes Herrn Gotamo-Lehre versteht, nicht mehr nach den Lehren der anderen Asketen und Priester verlangen, Oder gleich wie wenn da ein Mann, der von Durst und Schwäche überwältigt ist, einen Klumpen Zucker erhält, so oft er davon kostet, eben stets einen lieblichen Geschmack empfindet. Ebenso auch empfindet, wer jenes Herrn Gotamo-Lehre versteht, Zufriedenheit und Zuversicht im Geiste. Oder gleich wie wenn ein Mann ein Gefäß aus gelbem oder rotem Sandelholz erhält, der eben stets, so oft er daran riecht, einen lieblichen süßen Duft empfindet, ebenso auch empfindet, wer jenes Herrn Gotamo-Lehre versteht, Zufriedenheit und Zuversicht im Geiste. Oder gleich wie wenn da ein Mann sich leiden schwer krank ist und ein geschickter Arzt seine Krankheit heilen möchte, ebenso auch kommen, sobald man jenes Herrn Gotamo-Lehre versteht, Sorge, Klage, Leiden und Verzweiflung zum Verschwinden. Oder Gesetz, es befände sich da ein Teich mit klarem, erquickendem, kühlem, silberhellem Wasser, lieblich gelegen und entzückend, und ein Mann von Hitze glühend, von Hitze überwältigt, ermattet, erschöpft, vom Durste gequält, käme des Weges, und er stiege in jenen Teich und badete sich darin, auch dränge er vom Wasser und stillte so alle Qual, Erschöpfung und Glut. Ebenso auch wird, sobald man jenes Herrn Gotamo-Lehre versteht, alle Qual, alle Erschöpfung und Glut gestillt.